Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag heute. Ganz besonders grüße ich alle Frauen, egal ob ihr Mütter seid oder nicht, denn Frauen sind was Wunderbares und ein fantastisches Geschenk an diese Welt, besonders an die Männerwelt. Heute ist ja Muttertag und unsere Mütter sind notwendig, denn ohne unsere Mütter wäre keiner von uns auf diesem Planeten. So gratuliere ich also allen Müttern und wünsche euch Gottes reichen Segen und die größte Wertschätzung durch eure Lieben. Von Gott her habt ihr das Potenzial, die Gabe bekommen, Menschen ins Leben hineinzubringen und sie da hinein zu begleiten. Lasst euch heute an diesem Tag, aber auch danach, an jedem anderen Tag von euren Familien verwöhnen. Noch immer ist es ja so, dass ihr die Predigt nur auf virtuellem Weg hören bzw. sehen könnt, nicht direkt und ganz persönlich hier im Gospelhaus miterleben könnt. Noch ist nicht so ganz klar, wie lange das noch der Fall sein wird, aber wir bereiten uns darauf vor, in naher Zukunft mit Gottesdiensten zu beginnen und da werden wir natürlich einige Einschränkungen haben. Es werden nicht sehr viele Leute dabei sein können auf einen Schlag und. Es gibt dann die ganzen Auflagen, die wir auch erfüllen müssen. Und so bitte ich euch, betet einfach weiter dafür, dass wir bald wieder so einen Zustand bekommen, wo wir uns wieder frei bewegen können und uns besonders zu solchen Gottesdiensten treffen, bei denen wir echte Gemeinschaft miteinander pflegen können. Betet auch bitte unbedingt für diejenigen, die von dieser heimtückischen Krankheit und deren Folgen für die Gesundheit, aber auch wirtschaftlich so schwer betroffen sind. Aber jetzt steigen wir einfach mal ein in das heutige Thema. Der Titel ist Nutze, was du hast. Worum geht's denn dabei? Es geht darum, dass jeder Mensch Gaben und Talente mitbekommen hat. Außerdem hat jeder Mensch von Gott her eine Berufung gekriegt und es gibt eine Bestimmung für dich und für mich. Diese Dinge waren schon vor Beginn der Schöpfung für uns vorgesehen. Es gibt also ein von langer Zeit vorbereitete Werke, sagt die Bibel, in denen wir uns bewegen sollen. Ich lese euch mal die Bibelstelle vor, die das zum Ausdruck bringt. Ihr findet sie im hinteren Teil der Bibel, dem sogenannten Neuen Testament. Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Das sind also bereits vorbereitete Dinge und Werke vorhanden. Und im Psalm 139, Vers 16, dieser Text ist im vorderen Teil der Bibel, im Alten Testament zu finden, da heißt es, als ich gerade erst entstand, da hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das kann doch eigentlich nur heißen, du und ich, wir sind nicht das Produkt einer launischen Natur, die einfach nur blind gewürfelt hat und entsprechend die Dinge verteilt hat, sondern wir alle haben eine ganz individuelle Bestimmung. Deine Geburt war weder ein Zufall noch ein Fehler. Dein Geschlecht als Frau und die eventuelle Bestimmung, Mutter zu sein, auch nicht. Allerdings sind auch nicht alle Frauen dazu bestimmt, Mutter zu sein. Es gibt auch andere Berufungen und Bestimmungen, die genau gleichwertig sind. Und dass ich ein Mann bin, das ist auch kein Zufall, sondern von Gott so geplant und vorgesehen gewesen. Wir leben dann eine gewisse Zeit mit unseren jeweiligen Gaben und Bestimmungen auf diesem Planeten und genau deswegen sind wir auch hier. Die Pläne von Gott sind jedenfalls alle total gut. Aber ich gebe es zu, manchmal gibt es da schon auch Fragen. Wie soll ich eigentlich die Dinge, die sich in meinem Leben so zeigen und ereignen, einordnen? Ich glaube, das hat oder alles hat irgendwo eine Bedeutung in unserem Leben und es hat auch Bedeutung für unser Leben. Wenn ich mir zum Beispiel den David anschaue, sein Leben, diesem zweiten berühmten König von Israel, dann sehe ich, dass Gott ihn immer wieder motiviert hat, dass Gott ihn gefördert hat, ihn fantastisch gesegnet hat. Viele wunderbare, gute Dinge. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass da ein Riese namens Goliath seinen Weg gekreuzt hat. Gott hat es dann auch offensichtlich zugelassen, dass er von Saul, dem ersten König von Israel, verfolgt wurde, weil der ihn umbringen wollte. Und wenn wir es genau betrachten, stellen wir fest, Goliath war sein Sprungbrett zur Berufung an den Königshof. Und die Zeit der Flucht und Verfolgung haben den David ganz stark zu einer Führungspersönlichkeit werden lassen. Wir können also sagen, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Besten, nach Römer 8, 28. Als ich mich auf die heutige Predigt vorbereitet habe, da habe ich noch einen ganz interessanten Satz von dem David gelesen. In der Bibel, im Psalm 18, Vers 36, da schreibt er: Herr, du beugst dich zu mir herab und machst mich groß. Ich interpretiere das so, dass David einen bestimmten Level im Leben hatte. Gott hat einen ganz anderen und vor allen Dingen viel höheren Level. Du hast deinen Level, ich habe meinen Level, so von Natur aus, und der ist nun mal sehr viel tiefer als der von Gott. Aber Gott beugt sich zu David, er beugt sich auch zu dir und zu mir herunter. Wieso macht Gott sowas, dass er sich zu uns herunterbeugt? Und warum macht er uns groß? Ich denke mal, die allerwenigsten von uns sehen sich von vornherein selber als groß. Von Basketballprofis mit über 2,10 Meter Körperlänge mal abgesehen. Die meisten von uns stellen sich selber immer wieder mal in Frage. Wir haben so die Tendenz, ein Leben in der Mittelmäßigkeit zu führen. Es sei denn, eine besonders hochgestellte Persönlichkeit kommt und macht dich groß, bringt dich nach vorne. Und das ist genau das, was Gott mit dir und mit mir auch macht. Er beugt sich herab und sieht eine Größe in dir, die sonst niemand sieht. Nicht dein Partner, auch nicht deine besten Freunde. Ich selber hatte keine Ahnung, wofür ich geschaffen worden bin. Ob da überhaupt ein Plan dahinter steckt oder nicht. Und wenn doch, was für ein Plan? Als ich 20 war und du mich gefragt hättest, ich hätte keinen blassen Schimmer gehabt. Und wenn du mir gesagt hättest, Herbert, eines Tages wirst du Pastor in einer Freikirche sein, du wirst für die Auslandsmission dieser Kirche zuständig sein, dann hätte ich gefragt, sag mal, was hast du eigentlich heute Morgen für ein Kraut geraucht? Oder warst du irgendwie zu lange in der Sonne gelegen? Damals unglaublich, im wahrsten Sinn des Wortes, aber heute sehe ich das ganz anders. Warum? Weil sich Gott herabgebeugt hat. Weil er Menschen groß macht, indem er sie in ihre Bestimmung hineinführt. Gott spricht heute noch zu Menschen und er redet mit uns über unsere Bestimmung. Er sagt: Herbert, mach weiter! Lass nicht nach, ich hab da noch was für dich. Und er spricht auch zu dir, wenn du in Hörweite zu ihm bist und wenn du bereit bist, auf ihn zu hören, ihm zuzuhören. Er sagt zu dem einen: Hey, mach deinen Abschluss fertig. Gib nicht auf, wirf die Flinte nicht ins Korn. Zu jemand anderem sagt er: Du hast zu viel Gewicht für deine Körpergröße. Reduzier mal dein Gewicht, damit du länger lebst, gesünder bleibst und die Bestimmung für dein Leben volle Kanne erreichst. Oder er sagt: Du hast ein Suchtproblem. Geh das an und lass dir helfen. Denn mein Plan mit dir ist es, dass du eines Tages anderen Menschen hilfst, aus ihrer Sucht auszubrechen. Und er sagt: Setz deine Gaben, deine Talente und deine Fähigkeiten für etwas richtig Gutes ein. Lerne ein Instrument meinetwegen, schreib ein Buch, komponiere Lieder. Schließlich verbind dich einer lokalen Gemeinde an und investiere dich in andere Menschen. Gott benutzt ganz normale Leute, solche wie dich und mich, um Großes entstehen zu lassen. Und wenn ich heute davon spreche, dass wir alle eine Berufung, ein Potenzial und eine Bestimmung haben, dann muss ich halt auch darüber reden, dass es Dinge gibt, die versuchen, uns auszubremsen. Es gibt da zum Beispiel zwei Sorten von Ängsten, die dich total ausbremsen können. Das eine ist die Angst vor dem Versagen und das andere ist die Angst vor dem Erfolg. Leute erreichen oft nicht das, was sie erreichen könnten, weil sie Angst davor haben, sie könnten Fehler machen, sie könnten versagen. Statt es einfach mal auszuprobieren, statt auch mal Risiken einzugehen, statt vom heimischen Sofa aufzustehen, aus dem Boot der Sicherheiten auszusteigen und auf dem Wasser zu laufen, sagst du, nee, ich bleib lieber da, wo ich bin. Da bin ich sicher, hier kann mir eigentlich nichts passieren. Und am Ende kriegst du ja doch bloß eins auf die Mütze, wenn du dich engagierst. Ich heirate lieber nicht, ich könnte ja geschieden werden. Ich lasse das lieber mit den großen Träumen, denn die könnten ja platzen. Ich werde lieber keine Verantwortung und keinen Dienst in der Gemeinde übernehmen, denn das bringt mir einfach viel zu viele Herausforderungen mit sich. Ich bitte lieber niemanden, in meinem Dienstbereich mitzuarbeiten. Ich könnte ja einen Korb kriegen. Ich glaube, Gott möchte, dass jede Person ihre Gaben und Talente volle Kanne einsetzt. Hast du Jesus schon mal die Erlaubnis gegeben, Siege in seinem Namen einzufahren? Sagst du, ja, trotz aller schwierigen Erfahrungen, ich werde wieder groß träumen. Ich bin mutig und träumig und ich traue mich einfach mal was Neues zu starten. Ich will in meiner Berufung leben und ich bin unterwegs in meine Bestimmung hinein. Ich denke, die Angst ist ein ganz großes Problem, denn Angst blockiert uns, bremst uns aus. Sie wirkt wie eine fest angezogene Handbremse. Und so viele Christen, die fahren mit einer angezogenen Handbremse und sie kommen nie aus dem ersten Gang raus. Du musst verstehen, dass die Angst deinen Traum unter sich begräbt. Deshalb sage ich dir, begrab nicht deinen Traum. Begrab lieber deine Angst vor dem Misserfolg, dann wird dein Traum leben und durchbrechen. Dein Potenzial soll sich doch entfalten können. Einmal hat Jesus eine recht interessante Geschichte erzählt, die ihr im Matthäusevangelium Kapitel 25, so ab Vers 14, nachlesen könnt. Er erzählt da von einem reichen Großgrundbesitzer, der drei leitende Angestellte hatte. Eines Tages wollte der Mann für längere Zeit verreisen und so hat er jedem von den drei Mitarbeitern einen Teil von seinem Besitz anvertraut. In der Bibel wird das Talente genannt. Okay, damals ist Talent auch eine Währung, aber ich übertrage das jetzt einfach mal auf das, was du so mitbekommen hast, deine Gaben, deine Fähigkeiten. Jedenfalls bekommt der eine 5 Talente, der zweite bekommt 2 Talente und der dritte bekommt nur 1 Talent. Ihr Auftrag lautet, hey, macht was draus. Nach einiger Zeit kommt der Chef zurück, um zu sehen, was haben meine Mitarbeiter mit den anvertrauten Talenten eigentlich gemacht. Und er stellt fest, derjenige mit den 5 Talenten, der die bekommen hatte, der hat richtig sich eingesetzt und hat das Doppelte erwirtschaftet. Derjenige mit 2 Talenten, der hat auch damit gearbeitet, ist Risiken eingegangen und hat 4 Talente draus gemacht. Der dritte, der nur 1 Talent bekommen hatte, hat gesagt, also Chef, ich habe das Talent an einem ganz sicheren Platz vergraben. Ich hatte nämlich Angst, dass es mir geklaut werden könnte. Der Großgrundbesitzer sagt zu ihm, ja, hättest du es doch wenigstens zur Bank gebracht, dann hätt's Zinsen gebracht. Wenn auch heutzutage nicht besonders viel. Wahrscheinlich hat der Typ gedacht, naja, vielleicht wird mein Chef ja gnädig sein, denn ich bin ja ein ganz schüchterner Mensch. Und vielleicht nimmt er demjenigen, der jetzt 10 Talente hat, 1 weg und gibt's mir. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Sein Chef war alles andere als glücklich darüber, wie er mit dem einen Talent umgegangen war. Er kriegt einen gewaltigen Einlauf und anschließend einen Rausschmiss. Das eine Talent wird ihm dann weggenommen und demjenigen gegeben, der schon 10 Talente hatte. So ganz nach dem Motto, wer schon hat, dem wird gegeben werden. Wer nicht hat, dem wird auch das weggegeben oder weggenommen, das er hat. Matthäus 25, Vers 29. Die Botschaft dafür ist ziemlich klar. Setz doch deine Talente ein. Nutze, was du hast. Ansonsten wirst du es verlieren. Oder auf Anglo-Neudeutsch, use it or lose it. Das Ganze hat ja auch mit Glauben zu tun. Und Glaube beinhaltet auch immer ein gewisses Risiko. Viele sagen ja, ja, ich mach's dann irgendwann mal. Irgendwann setze ich mich ein. Irgendwann nutze ich meine Gaben. Wisst ihr, wann irgendwann ist? Am Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn du in deinem Leben eine Irgendwann-Woche haben willst, dann schreib doch einfach mal ans Bundeskanzleramt. Liebe Frau Merkel, beschließen Sie doch bitte in Ihrem Kabinett eine Gesetzesvorlage für eine Irgendwann-Woche in unserem Land. Dann wirst du wahrscheinlich auch ein Antwortschreiben bekommen. Und da drin steht, okay, machen wir. Irgendwann. Wir haben also auf der einen Seite eine Angst vor dem Versagen, die uns ausbremst. Auf der anderen Seite gibt es die Angst vor dem Erfolg. Ja, ich möchte schon gern mein großes Ziel erreichen, aber es könnte ja was passieren, nämlich dass ich berühmt werde. Ich möchte ja eigentlich schon gern Erfolg haben, aber ich möchte nicht das haben, was mit dem Erfolg zusammenhängt. Die ganzen Herausforderungen, die viele Arbeit, der Stress, die Probleme, die auf dem Weg zum Erfolg zu lösen sind. Ich will diesen ganzen Druck nicht haben. Aber wenn du den Druck nicht haben willst, dann bleibt dir am Ende nur noch die Hoffnung auf Zauberei. Dass Gott vielleicht irgendwie übernatürlich eingreift, reihenweise Wunder tut. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich über jedes Wunder, ganz ehrlich. Aber ich fürchte, mit der Haltung, die ich eben skizziert habe, wirst du kaum ein Wunder erleben. Das ist so, als ob eine Frau sich wünscht, schwanger zu werden, aber sie will keinen dicken Bauch haben. Und erst recht will sie keine Geburt mit den damit verbundenen Schmerzen erleben. Ich möchte ein Baby, aber die anstrengenden und schlaflosen Nächte, die möchte ich nicht. Die Mütter unter euch, die werden mir vermutlich recht geben, wenn ich behaupte, das funktioniert nicht. Denn all diese Dinge gehören mit zum Prozess. Den kannst du nicht umgehen, den kannst du auch nicht abkürzen. Weißt du, der Teufel möchte, dass du negative Gedanken über dich hast, über deine Gaben, über deine Talenten, über deine Möglichkeiten. Er möchte nicht, dass du in Kontakt mit Gott kommst, der sich zu dir herabneigt und dich groß machen will. Wenn ich die letzten 25 Jahre zurückschaue, dann gibt's vor allen Dingen zwei Punkte, die ich aus heutiger Sicht anders machen würde. Ich wünschte, ich hätte größer geträumt und mehr Glauben an den Tag gelegt. Und zweitens, ich wünschte, ich wäre mehr Risiken eingegangen. Vielleicht hilft dir ja dieses Bekenntnis auf deinem Weg mit Jesus, dass du größer träumst und größere Risiken eingehst. Okay, was bremst uns außerdem noch aus, um in unsere Berufung und Bestimmung reinzukommen? Ich glaube, es ist eine mangelnde Fokussierung, zu wenig Zielstrebigkeit. Weißt du, ein Hund kann nicht 5 Hasen gleichzeitig jagen und dabei auch noch erfolgreich sein. Da ist zu viel Zielstreuung drin. Wenn wir fokussiert sind, werden unsere Kräfte und unsere Energie gebündelt. Der Apostel Paulus, der drückt es so aus im Brief an die Philipper Kapitel 3, Vers 13 und 14. Ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Fokussierung bringt Erfolg, führt dich in deine Bestimmung und ans Ziel. Viele verzetteln sich, indem sie sich auf zu viele Ziele auf einmal versuchen zu konzentrieren oder die zu verfolgen. Und am Ende haben sie so gut wie gar nichts erreicht, außer dass sie permanent beschäftigt waren. Es gibt so manche Christen, die sagen, ja, ich habe eine Berufung, die ich ausleben will. Ich habe eine Bestimmung, die ich erreichen will. Aber da tauchen ständig irgendwelche Schwierigkeiten auf. Ich glaube, dass jedes gute Projekt auf dieser Welt angegriffen ist. Es läuft nicht einfach alles so easy peasy. Es geht nicht ohne Herausforderungen und ohne Probleme. Und ich finde, der Paulus beschreibt das sehr gut. Und ich lese euch mal vor, was er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 8 und 9. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten. Und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Wie war es möglich, dass der Paulus trotz so vieler Probleme und Schwierigkeiten seine Berufung und seine Bestimmung als Völkerapostel ausleben und erreichen konnte? Ganz einfach, er war absolut fokussiert. Und im 2. Korinther 4, in den Versen 17 und 18, äußert er noch einen ganz wichtigen Gedanken. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Es ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welche unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit uns erwartet. Deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern richten unseren Blick auf Gottes neue Welt, auch wenn sie noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich gebe es zu, es ist unheimlich leicht, auf das Sichtbare, das Negative zu schauen, was es alles in unserem Leben gibt. Manche können sich daran festbeißen wie ein Terrier am Hosenbein. Aber es wäre doch viel leichter und viel besser, den Horizont mal deutlich zu erweitern und eine größere Perspektive einzunehmen. Könnte es sein, dass unsere Gebete darüber Auskunft geben, welchen Horizont wir so haben? Spreche ich Gebete, die die Welt verändern könnten oder sollten? Oder bete ich hauptsächlich diese Otto-Normal-Gebete, bei denen es um meine kleinen Bedürfnisse des Alltags geht und das war's dann? Wir brauchen einen weiten Horizont. Und dabei geht's noch nicht mal darum, dass wir unheimlich lange leben auf dieser Erde. Wenn du sehr lange lebst, aber nicht fokussiert auf das Ziel bist, nichts aus deinem Leben machst, was bringt's dann? Ich bin da auf eine ganz humorvolle Aussage gestoßen. Gott sagt so Jeremia, diesem wichtigen Propheten im Alten Testament, Folgendes. Jeremia 12, Vers 5. Wenn du schon mit Fußgängern kaum Schritt halten kannst, wie willst du dann mit Pferden um die Wette laufen? Und wenn du dich nur im friedlichen Land sicher fühlst, was willst du dann erst im gefährlichen Dickicht am Jordan tun? Anscheinend wollte der Jeremia einfach irgendwie so nach vorne katapultiert werden, aber bitte, ohne Training, ohne Entwicklungsprozess. Man möchte befördert werden, ohne einen Prozess zu durchlaufen. Man möchte etwas sein, ohne es zu werden. Das könnte vielleicht an einem zu niedrigen Selbstwertempfinden liegen. Und da ist es natürlich schön, wenn du Anerkennung bekommst. Ja, wenn ich die Position habe, wenn ich anerkannt und beliebt bin, dann kann ich mich selber vielleicht auch lieben. Ich behaupte, es ist genau umgekehrt. Allererstens, liebe Gott von ganzem Herzen. Er hat dich geschaffen. Dann lieb dich selber. Denn du bist von ihm wunderbar gemacht. Und dann hör, was Gott über dich sagt und erlebe, wie er dich groß macht. Das ist der Weg hin zu deiner Bestimmung. Aber wenn du schon bei den kleinen Dingen müde wirst und dich ständig überfordert fühlst, wie willst du dann das große Ziel erreichen oder anpacken? Der Prozess führt eigentlich immer über kleine Dinge, wodurch du lernst, im Endeffekt dran zu bleiben. Und die Bibel macht deutlich, Lukas Kapitel 16, Vers 10, nur wer im Kleinen treu ist, wird es auch im Großen sein. Wenn du im Kleinen treu bist, dann wird Gott dich über größere Dinge setzen. Aber wenn ich heute in Kleinigkeiten schon schlampig arbeite, dann bin ich ziemlich sicher auch dann noch schlampig, wenn ich große Projekte habe. Wenn ich dagegen treu und sauber im kleinen Bereich arbeite, dann werde ich auch im deutlich größeren Rahmen, in den ich vielleicht geführt werde, ebenfalls treu arbeiten und positive Ergebnisse erzielen. Und das wird für viele Menschen ein gewaltiger Segen sein. Ich denke, ich bin einigermaßen musikalisch und das ist eine Gabe. Aber die Musikalität zeigt sich nicht am Anfang in großartigen Konzerten vor vielen Leuten, sondern du fängst erstmal damit an zu üben. Bei mir war es die Gitarre und da war das am Anfang wahnsinnig schwierig für mich. Das war auch besonders schmerzhaft, vor allen Dingen in der linken Hand. Die Finger, da wurden die Fingerkuppen von den Seiten heftig malträtiert. Und erst mit der Zeit, Stück für Stück, hat sich dann Hornhaut da gebildet. Dann musste ich durch viel Üben die ganzen Griffe erstmal richtig erlernen, dass sie sitzen. Und dann monatelang weiter üben, damit alles flüssig läuft. Und erst nach längerem Üben war ich bereit, um im Worship-Team mitzuspielen. Aber noch nicht vorne, sondern erst mal zu üben. Erst später kam das dann, dass ich mit nach vorne durfte. Die Frage ist, kannst du üben und dann auch noch mit der Band proben, bis es klappt, ohne Applaus dafür zu bekommen? Viele kommen gar nicht erst ans Ziel, weil sie es nicht aushalten, ausdauernd und treu zu üben. Talent hin oder her, spielt nicht so eine große Rolle. Jesus war total hingegeben und fokussiert. Er hat sich nach Leuten umgeschaut, die in ihrem Leben ähnlich fokussiert waren. Er hat zum Beispiel den Petrus gesehen. Hey Petrus, ich sehe, du bist ein Fischer, der auch mal eine Nacht durchhält, ohne erfolgreich zu sein und trotzdem dranbleibt, nächste Nacht wieder rausfährt. Weißt du was? Bei mir kriegst du jetzt einfach eine Beförderung, weil du treu bist. Bisher hast du Fische gefangen, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Mir ist aufgefallen, dass Gott häufig das benutzt, was wir in der Vergangenheit gelernt und auch gemacht haben, um das dann in deine Berufung hinein zu verlängern. Nach vielen Aufs und Abs ist es beim Petrus dann auch tatsächlich passiert am Pfingsten. 3000 Menschen wurden durch ihn für Jesus gefischt und in das Reich Gottes eingegliedert. Könnte es sein, dass deine Zukunft mit dem zusammenhängt, was in deiner Vergangenheit so alles war? Ich glaube, Gott hat eigentlich alles für deine Bestimmung schon in dich hineingelegt, bevor der erste Tag von deinem Leben begonnen hatte. Ja, vielleicht ist es noch klein zusammengefaltet, aber er möchte, dass du das alles, was an Gaben, Talenten und Fähigkeiten da ist, was du bekommen hast, dass du das entfaltest, entwickelst und nutzt. Alles, was du sein kannst und sein wirst, das bist du eigentlich schon jetzt, nur noch in einer anderen Form. Stell dir mal vor, da wäre eine Eichel. Diese Eichel hat schon alles in sich drin, um ein großer, mächtiger Baum zu werden. Ein Baum, der 20 Meter hoch ist und der 100 oder über 100 Jahre alt wird. Und der Millionen von neuen Eicheln hervorbringt und abgibt, damit daraus wieder neue große Bäume werden können. Das ist die Berufung und Bestimmung der Eichel. Und in dir ist alles vorhanden, wofür du geschaffen bist. Denn du hast eine Bestimmung. Ganz ähnlich wie die Eichel. Aber so wenig wie ein Eichbaum innerhalb von 3 Wochen aus der Eichel zu seiner vorgesehenen Größe heranwächst, das braucht ja eher so 30, 40 Jahre, so wenig wirst du im Handumdrehen deine Bestimmung erreichen. Das Ganze ist ein Prozess, bei dem du deine Gaben und Talente einsetzt, ihren Gebrauch übst und sie dadurch zur Entfaltung bringst. Es geht um Üben in der Ehe, in der Kindererziehung, Üben im Gemeindeleben, Üben im Dienstbereich, Üben am Arbeitsplatz. Und wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast und deine Gaben auch entwickelt hast, dann wirst du in dieses große Orchester des Lebens gesetzt und du darfst deinen Part voller Elan spielen. Dort kommt es meistens nicht so sehr auf irgendwelche dominierenden Solisten an, sondern es geht um ein Zusammenspiel. Jeder mit seinem Instrument, mit seiner Gabe, an seinem Platz, mit dem Einsatz zur richtigen Zeit. Also finde deine Gaben und Talente heraus und fang an zu üben. Dann finde heraus, wo kann ich meinen Beitrag im Beruf und in der Gemeinde leisten? Wo kann ich mich mit meinen Gaben in der Connect-Gruppe zum Beispiel einbringen? Und dabei solltest du überhaupt nicht neidisch auf andere schauen, denn die haben eine andere Bestimmung. Sondern du bringst ganz entspannt das ein, was du beitragen kannst. Die Botschaft ist die, hey, nutze, was du hast. Gottes Geschenk an dich sind die Gaben, die Talente, die Berufung und die Bestimmung, die er dir gegeben hat. Dein Geschenk an Gott ist das, was du mit seiner Unterstützung daraus machst. Und so möchte ich noch mit uns beten. Danke, Vater im Himmel. Du hast uns wunderbar ausgestattet. Und ich bete, dass du jetzt einfach alle Ängste vertreibst aus unserem Leben. Denn du hast eine so große Liebe, die vertreibt diese Ängste. Angst vor Versagen, Angst vor Erfolg, Angst vor den langen und manchmal harten Prozessen, die notwendig sind, damit wir in unsere Berufung und unsere Bestimmung hineinkommen. Alles, was die Berufung und die Bestimmung von Menschen ausbremst, das soll sich jetzt einfach verziehen, soll verschwinden und in Luft sich auflösen im Namen von Jesus. Ich danke dir für das Potenzial, das du in jeden einzelnen Menschen hineingelegt hast. Danke, dass alles für mein Leben und für das Leben von jeder anderen Person in uns bereits angelegt und vorhanden ist. Und ich finde es so gut zu wissen, dass du dich zu uns herabneigst, uns hochhebst, ja sogar groß machst. Ja, du hast Gaben und Berufungen in jeden Einzelnen von uns hineingepflanzt. Und kein anderer Mensch hat das, beziehungsweise kann die Dinge tun, die du für ihn vorgesehen hast. Danke, Jesus, dass dein Reich ja schon angebrochen ist und sich immer weiter ausbreitet in dieser Welt. Und dazu benutzt du uns, die wir zu dir gehören. Und danke, dass du das mit uns gemeinsam tust. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag, bei dem ihr erlebt, wie Gott sich herabneigt und dich groß macht. Seid mächtig gesegnet.